Licht ausschalten, ja, bitte. Ja, es sind doch eine ganze Reihe Leute dazugekommen hier in der zweiten Stunde. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der hier ist, der diese letzte Botschaft in dieser Reihe mitkriegen kann und mitkriegen möchte. Und ich möchte euch als erstes auch einmal alle ganz herzlich begrüßen. Guten Morgen. Da ist immer noch Luft nach oben, aber ich lasse es mal jetzt. Ja? Falls die Brüder dieser Gemeinde nochmal die Idee haben, Rudi Joas einzuladen, da können wir noch ein bisschen länger üben. Aber ich erinnere mich ja sehr gerne daran, wir hatten ja schon oft auch Evangelisation hier, nicht in Bietigheim, aber in Ludwigsburg. Dort am Kirchenplatz, heißt er so? Stadtkirchenplatz. Da hat dann ein Bus gestanden. Und abends hat man dann Veranstaltungen in einem öffentlichen Lokal, in dem sogenannten... Hey, gut aufgepasst. Wollte ich nur mal testen. Ab und zu frage ich auch mal zwischendurch etwas, um festzustellen, ob alle noch dabei sind. Ja, das hat mir sehr viel Freude gemacht und der Herr hat Gnade geschenkt in all diesen Veranstaltungen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute in der Pause eben angesprochen worden bin von zwei Personen, die in diesen Tagen, gestern um genau zu sein, ihr Leben dem Herrn Jesus übergeben haben. Das hat mich sehr gefreut. Nicht, dass ich davon irgendetwas hätte, außer die Freude, dass da jemand ist, der den Namen des Herrn angerufen hat und seine Zukunft sicher gemacht hat, nämlich die Zukunft in der Herrlichkeit Gottes. Micha, wo sitzt du? Handzeichen, da ist er. Ich habe mich so gefreut. Und Hannelore, glaube ich, ja? Brigitte. Ah, Brigitte, Entschuldigung. Na, da, wo Hannelore ist, kann Brigitte nicht weit sein. Ich habe mich sehr gefreut über euer Zeugnis. Wünsche euch Gottes Segen. Und ich würde mich so freuen, wenn auch in dieser Stunde oder nach dieser Stunde der ein oder andere auf den Gedanken kommt, ja, ich will mein Leben in Ordnung bringen mit Gott. Und das darf ich am Anfang sehr deutlich sagen. Ich mache hier keine Werbung für diese Gemeinde. Erstens gehöre ich nicht zu dieser Gemeinde. Die Heimatversammlung, zu der ich gehöre, die ist irgendwo im Rheinland, in der Nähe von Düsseldorf. Und ich mache nie Werbung für irgendeine Gruppe. Das ist nicht mein Auftrag. Mein Auftrag ist, ich mache Werbung, aber ich mache nur Werbung für eine Person. Und wisst ihr für wen? Für Jesus Christus, den Sohn Gottes. Weil der hat euch so geliebt, jeden Einzelnen von euch, dass er bereit war, sein eigenes Leben für euch hinzugeben, um eure Zukunft zu sichern, nämlich die Zukunft in der Herrlichkeit Gottes. Und deswegen bitte ich euch, sehr gut aufzupassen, auch in dieser Stunde, dass ihr mitkriegt, worum es wirklich geht. Und dass ihr dann die richtige, oder ich könnte auch sagen, die einzig richtige und die wichtigste Entscheidung in eurem Leben zu treffen, nämlich, dass ihr euch retten lasst von dem Sohn Gottes. Nicht durch irgendetwas, was ihr tun könnt, also ihr werdet auch hier vergeblich irgendwo Klingelbeutel suchen, hier geht es nicht um Geld eintreiben oder Sammlungen durchführen und so weiter, sondern hier geht es nur darum zu erkennen, dass ich verloren bin, weil ich ein Sünder bin. Aber da kommen wir noch näher drauf zu sprechen in dieser Botschaft. Also, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und wir haben heute das Thema, eigentlich das Zentrum und die drei Themen, die dann die Geschwister hier ausgewählt haben, über die wir in diesen drei Tagen nachgedacht haben, die habe ich bewusst abgeschlossen, diese Reihe, mit dem Thema Golgatha. Weil das ist das Zentrum, das ist der Mittelpunkt des christlichen Glaubens. Und das Kreuz war durch 2000 Jahre Geschichte immer schon das zentrale Symbol des Christentums. Und Leute von euch, die im Religionsunterricht aufgepasst haben, die verbinden mit dem Kreuz eigentlich immer gleich einen Namen. Und zwar den Namen Jesus Christus. Jesus Christus, der an einem solchen Kreuz vor 2000 Jahren sein Leben verloren hat. Eine Sache, die wir aber nicht vergessen dürfen, ist, dass es eigentlich drei Kreuze waren, die auf diesem Hügel Golgatha standen vor den Toren der Stadt Jerusalem. Da standen drei Kreuze, an denen drei Männer hingen. Wir neigen dazu, unsere Gedanken an Ostern zum Beispiel immer nur auf Jesus zu fokussieren. Aber heute möchte ich mir mit euch alle drei Kreuze anschauen und sehen, ob wir von diesen Kreuzen für uns persönlich etwas lernen können. Nun, die Bibel, und das freut mich an der Bibel immer wieder, egal worin ich, in welchen Abschnitten ich lese, dass die Bibel über alle die Dinge, die das Zentrale angeht, anspricht, also unser Herz und unsere Beziehung zu dem Schöpfergott, dass die Bibel über alle diese Dinge sehr sachlich und sehr nüchtern redet. Auch gerade bei einem Thema wie die Kreuze von Golgatha ist die Bibel ganz sachlich, ganz schlicht, gar nicht irgendwie mystisch aufgebrämt oder irgendwie in diese Richtung, sondern einfach sachlich werden die Fakten aneinandergereiht, damit jeder in der Lage ist, das zu verstehen, was passiert ist, und um dann die richtige Entscheidung zu treffen für sich persönlich. Nun, die Bibel berichtet nüchtern darüber, über diese Ereignisse, die damals stattgefunden haben. Und ich lese als erstes einige Verse aus dem Lukas-Evangelium, die sich mit diesem Ereignis näher beschäftigen. Und zwar lese ich Lukas Kapitel 23, die Verse 33 und dann die Verse 39 bis 43. Und damit jeder mitlesen kann, weil ich einfach möchte, dass jeder das Wort Gottes liest, habe ich den Text hier auf dem Bildschirm. Das ist aber hier jetzt irgendwie Elias, das können wir nicht so lassen. Das ist zu klein, da ist Text weg. Ja, da musst du mal hier noch mit der Leiter, da musst du noch mal hier oben ein bisschen kleiner machen. Das kann man so nicht lassen, da fehlt ja unten was. Ja? Bitte? Also diese Kommentare, die gefallen mir nicht so sehr, dass ich einfach, was ich vorlese, das kannst du ganz getrost mir überlassen. Also geht das da oben? Du hast ja eben daran rum. Kannst du nicht am Objektiv ein bisschen drehen, dass das Ding kleiner wird?
Das kriegen wir kurzfristiger hin.
Bitte?
Das hat was mit der Auflösung zu tun, das bekommen wir kurzfristig nicht gelöst.
Okay. Das ist gestern mir schon aufgefallen. Ist dir nicht gestern aufgefallen? Okay, ich lese vor. Aber ihr könnt das, was da ist, könnt ihr mitlesen, ja? Auch die letzte Reihe? Sehr gut. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn, das war der Herr Jesus, und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er, der Herr Jesus, sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Soweit zunächst aus dem Evangelium nach Lukas. Diese Geschichte, was sich da auf Golgatha zugetragen hat, wird auch in den Evangelien Matthäus, Markus und Johannes berichtet. Aber ich habe mich jetzt erst einmal auf Lukas Evangelium beschränkt. Und ich habe mir manchmal die Frage gestellt, warum oder was die religiösen Führer, die letztendlich den Herrn Jesus dort ans Kreuz gebracht haben, was die damit bezweckten, dass sie Jesus zwischen zwei Dieben gekreuzigt hatten. Was für ein Motiv hatten sie dazu? Nun, ich glaube, die jüdischen Führer hatten den Herrn Jesus zwischen zwei Verbrecher gekreuzigt, weil sie wollten, dass durch die Verbindung von Jesus Christus mit den Kriminellen seine Schuld vor den Menschen, vor dem Volk noch offensichtlicher wurde. Aber ihr finsterer Plan, den sie damit verfolgten, der passte perfekt in den Plan Gottes. Weil der Prophet Jesaja 700 Jahre vorher hat er prophezeit, dass sich der Messias, so heißt es in Jesaja 53, zu den Verbrechern zählen ließ. Das wurde schon festgeschrieben. Er ließ sich unter die Verbrecher zählen. Und die Juden ahnten damals gar nicht, dass ihre Absicht, die sie verfolgten, nämlich Jesus zu demütigen, dass diese Absicht 100% zu Gottes Plan gehörte, die Menschheit zu retten. Auf beiden Seiten hingen zwei sterbende Räuber, die sich dann sofort, nachdem sie auf das Kreuz gelegt und festgenagelt wurden, von dem Pöbel sich anstecken ließen und auch angefangen haben, Jesus zu schmähen und zu verspotten und zu verfluchen. Die beiden Räuber haben geflucht und gespottet über den, der in der Mitte am Kreuz hing. So als wäre das nicht alles schon schlimm genug, schrien diese finsteren Gesellen eigene Beleidigungen in Richtung Jesus. Nun, die Bibel berichtet, dass beide Verbrecher spotteten und fluchten. Aber dann ist etwas passiert. Wir wissen nicht genau warum und wir wissen auch nicht genau wann, aber einer von den beiden Verbrechern erlebte offensichtlich eine Veränderung seines Herzens. Ich kann mir diese Szene sehr gut vorstellen. Der Mann, der links von dem Herrn Jesus hing, der schleuderte eine Beleidigung hinüber zu Jesus und dann wartete er wahrscheinlich darauf, dass sein Kumpel auf der anderen Seite diesen verbalen Ausbruch seines Hasses, dass er den erwidern würde. Aber diesmal ist mit dem anderen Verbrecher auf der rechten Seite offensichtlich irgendetwas passiert. Da war irgendwas passiert, was sein Herz verändert hat. Und er schrie dann plötzlich seinem Kumpan auf der anderen Seite zurück: Auch du fürchtest Gott nicht, da du doch im selben Gericht bist. Und wenn ich mir versuche vorzustellen, was das für eine Szene war dort auf dem Hügel, weil die waren ja nicht allein und das war nicht still wie in einer Kathedrale, Leute. Da waren Hunderte, Tausende Menschen, weil es war ein großes Fest in Jerusalem. Das Passafest, das größte Fest für die Israeliten. Und im Anschluss an dieses größte Fest Passa folgte sofort ein siebentägiges Fest der sogenannten ungesäuerten Brote. Also da kamen aus aller Welt die Juden nach Jerusalem zum Tempel, um Opfer zu bringen und dieses Fest zu feiern. Da waren also Hunderte, wenn nicht gar Tausende auf dem Hügel vor Golgatha, so wie manchmal an manchen Autobahnen oder bei irgendwelchen Autorennen die Tribünen voll sind von Leuten, die im Grunde genommen nur eins wollen. Spektakel. Die haben gehört, da ist eine Kreuzigung. Das schauen wir uns an und so weiter. Also ich kann mir vorstellen, diese Szene, als dann der eine anfing zu fluchen und erwartete, dass sein Kumpel ihm erwidert mit einem anderen Fluch und er hörte dann, wie sein Kumpel ihm zurief, auch du fürchtest Gott nicht, obwohl du im selben Gericht bist. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass die Soldaten, die am Kreuz waren, dass die ihr Würfelspiel unterbrochen haben, um aufzusehen. Die hörten das ja auch. Und die Pharisäer, die den Herrn Jesus dorthin gebracht haben, die stoppten plötzlich ihr Jubelgeschrei, um zuzuhören, was sich da jetzt abspielt am Kreuz. Und Maria, die Mutter Jesu, die unter dem Kreuz stand, die wischt sich die Tränen ab und hebt die Augen auf, als sie hörte, was der eine Verbrecher zurückschreit. Und der Verbrecher, der rechts neben dem Herrn Jesus hing, der schrie weiter. Und wir mit Recht, schreit er. Denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Leute, das ist gerade so, als würde er sagen, wir sind schuldig. Der ist unschuldig. Das ist so, als würde er sagen, Wir sind dreckig, aber der ist sauber, der ist rein. Der hängt nicht wegen seiner Schuld und Sünden am Kreuz, sondern der hängt am Kreuz wegen unserer Sünden. Und dann wendet er sich an diesen Jesus in der Mitte und bittet um Vergebung. Und ohne zu zögern, vergab der blutbefleckte Heiland einem sündigen Verbrecher und gab damit dem Hoffnungslosen neue Hoffnung. Kreuzigung, liebe Freunde, gehört sicherlich zu einem der furchtbarsten Hinrichtungsarten, die Menschen sich jemals ausgedacht haben. Ein furchtbarer Tod, ein furchtbarer Tod. Man kreuzigte die Leute, man nagelte die an das Kreuz mit den Händen und den Füßen und man richtete dieses Kreuz auf. Und bevor man sie dort festnagelte, hat man ihnen alle Kleider vom Leib gerissen. Sie hingen dort, obwohl da so viele Zuschauer waren, sie hingen da, das war demütigend. Sie hingen dort nackt am Kreuz. Und der Tod durch das Kreuz, der geschah nicht durch die Nägel. Durch die Nägel entstanden nur furchtbare Schmerzen. Wundfieber sofort. Wir hören das, nachdem man den Herrn Jesus gekreuzigt hatte, dass er dann plötzlich aufschrie und sagte, mich dürstet. Das war das Wundfieber, das ihn peinigte. Dass man hinlief und dann mit einem Stab, mit einem Speer, einer Lanze, ihm einen Schwamm an den Mund hielt. Und der Tod trat nicht durch die Wunden an den Händen und Füßen ein, sondern der Tod am Kreuz trat normalerweise durch Ersticken ein. Weil der Körper, der festgenagelt ist hier oben, immer nach vorne kippt und den Brustkasten zuschnürt, dass die Leute, die am Kreuz hängen, nicht atmen können. Und um atmen zu können, müssen sie sich mit dem Oberkörper aufrichten und dazu müssen sie sich auf ihre Füße, auf die Nägel in den Füßen aufstützen, um Luft zu holen. Und dieser Kampf, dieser Todeskampf, der dauerte, so haben es Mediziner einmal nachgestellt, nachempfunden, bis zu 9 Tagen. Aber das war ja ein Freitag, als das passiert war. Und als es gegen Sonnenuntergang ging, kamen einige Leute, einige Jünger Jesu zu Pilatus, dem Statthalter, und sie baten darum, ob sie den toten Leib Jesu vom Kreuz nehmen könnten. Und dann lesen wir im Markus-Evangelium zum Beispiel Kapitel 15, dann lesen wir, als diese Männer zu Pilatus kamen, dann heißt es von Pilatus, Pilatus wunderte sich, dass er schon tot sein sollte. Und das, für mich ist das völlig klar, weil der wusste, wie lange so ein Tod, wie lange das dauert, dieser Todeskampf. Und dann fragt er einen Hauptmann, wie lange ist er denn schon tot? Und dann hat wahrscheinlich der Hauptmann, und die Bibel berichtet darüber sehr sachlich, sehr nüchtern, der Hauptmann schickt dann einen Soldaten an die Kreuze, an die 3 Kreuze. Und der Soldat hatte eine Eisenstange dabei. Und er ging zu den Kreuzen und zertrümmerte mit diesen Eisenstange die Schienenbeine von den Gekreuzigten, damit die sich nicht mehr aufrichten können zum Luftholen. Und der Tod durch Ersticken schneller eintritt. Und als dieser Soldat den beiden Verbrechern rechts und links neben dem Herrn Jesus die Beine zertrümmert hatten, kamen sie auch zu dem an, der in der Mitte hing. Das war der Herr Jesus. Und sie sahen sofort, weil die Leute wussten, wie ein Toter aussieht, die sahen sofort, der ist schon tot. Der ist schon tot. Und sie zertrümmerten ihm die Beine nicht und erfüllten damit, ohne dass sie es wussten, eine Prophezeiung, die wir 1000 Jahre vorher niedergeschrieben wurde von dem König David. Sie werden an ihm kein Bein zerbrechen. Das ist Gottes Wort. Das war der Plan Gottes, der hier sich abrollte, der sich hier entwickelte und den der Herr Jesus erfüllt hat. Und so ist der Herr Jesus dann gestorben und er wurde vom Kreuz abgenommen und auch ins Grab gelegt. Aber ich will nicht jetzt noch länger über die Kreuzigung und über den Prozess des Kreuzigens nachdenken, sondern ich will einfach nochmal sagen, 3 Männer waren da und 3 Kreuze. Sie alle starben den gleichen schmerzhaften und entwürdigenden Tod. Aber wie unterschiedlich war das Resultat dieses Todes für jeden von ihnen? Und deswegen will ich mit euch jetzt noch einmal diese drei Kreuze mir näher anschauen. Und ich habe in meinen Überlegungen diesen Kreuzen Namen gegeben, damit wir das besser kapieren und besser uns auch merken können. Da haben wir als erstes einmal das Kreuz der Ablehnung. An diesem Kreuz hing ein Mann mit seinen Sünden und der ist in seinen Sünden gestorben. Dann als zweites haben wir hier das Kreuz der Umkehr. So habe ich dieses Kreuz genannt. An diesem Kreuz hing ein Mann, der seinem alten Leben und seinen Sünden gestorben ist. Und dann als drittes haben wir das Kreuz der Erlösung. Und an diesem Kreuz hing ein Mann, der für die Sünden gestorben ist. Und jetzt wollen wir diese drei Kreuze uns etwas näher anschauen. Und als erstes haben wir da eben gehört, das Kreuz der Ablehnung. Hier hing der Mann, der mit seinen Sünden und in seinen Sünden gestorben ist. Nun, wir kennen die Namen der beiden Verbrecher nicht. Und um die besser zu unterscheiden, wenn ich über die beiden Verbrecher rede, nenne ich den einen den Linken, der auf der linken Seite Jesu hing. Und den anderen, den nenne ich einfach den Rechten, der rechts von ihm hing. Und der Evangelist Lukas, der nennt sie Übeltäter. Zwei Übeltäter, rechts und links neben ihm. Und andere Evangelisten nennen sie Räuber oder Mörder. Also das Einzige, was man mit absoluter Sicherheit sagen kann, dass es sich nicht um gute Jungs gehandelt hat, die irgendwie zufällig gestrauchelt sind und die vielleicht zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt gerieten, sondern diese Männer waren hartgesottene Verbrecher. Sie waren schuldig, an mehreren Gewaltdelikten beteiligt gewesen zu sein. Doch als die beiden auf die Kreuze gelegt wurden, schlossen die sich direkt der Mentalität des Mobs an. Sie hörten, wie die Menge schrie, wenn du Gottes Sohn bist, dann rette dich selbst. Und als die beiden Verbrecher das gehört haben, stimmten beide Verbrecher sofort ein und sie wiederholten wie die Papageien das, was sie gehört haben. Sie schrien, wenn du Christus bist, dann rette dich und uns und uns. Das Problem ist, der Verbrecher links neben dem Herrn Jesus, der glaubte nicht, dass der Herr Jesus der versprochene Messias war. Der wollte nur gerettet werden, damit er sein sündiges Leben weiterführen könnte. Und ich sage euch, das ist eine sehr anschauliche Darstellung vieler Menschen heute in unserer Gesellschaft. Seht mal, sie fordern von Gott, dass Gott ihnen den Schmerz und alles Unangenehme wegnehmen solle, obwohl sie in ihren Gedanken ihr Leben ohne Gott weiterführen wollen. Viele Menschen denken nämlich an Gott nur, wenn sie Hilfe brauchen. Dann auf einmal fällt ihnen Gott ein und dann rufen sie, Das soll Gott sein? Da soll es einen Gott geben, wo ich so in Not leide und krank bin oder was auch immer oder mir das und jenes nicht leisten kann? Und da stellt sich doch die Frage, wie kann ein Mensch dem Erretter der Welt so nahe und gleichzeitig so weit entfernt sein von der Wahrheit? Der hing direkt neben dem Herrn Jesus. Wie kann er die Gnade Gottes in solch einer Zeit der Not, wie kann er die ablehnen und verspotten? Wie kann das sein? Das erstaunt mich immer wieder neu, wie Menschen der Wahrheit so nahe kommen und dann doch Nein sagen. Das geschieht an jedem Abend, wenn ich irgendwo evangelisiere. Da sind Leute, die haben genau verstanden, worum es geht. Na, die sagen vielleicht nicht so hörbar, akustisch hörbar. Nein, ich will nicht. Aber indem sie nach Hause gehen, ohne eine Reaktion in ihrem Herzen, ist das das Gleiche wie, nein, ich will ihn nicht, wir wollen ihn nicht. Es ist so, als ob sie versuchen würden, einen Weg zu finden, auf dem sie der Wahrheit nicht glauben brauchen. Sie wollen ihr Leben so weiterführen. Auch ohne Gott. Ja, sie wollen, dass Gott vielleicht jetzt mal hier gerade eingreift und diese Unannehmlichkeit für sie regelt. Aber ansonsten wollen sie ihr Leben weiterführen. Seht mal, ein Mann wollte sich die Haare schneiden lassen. Und er hatte immer wieder interessante Gespräche mit seinem Friseur, bis sie einmal anfingen, über Gott zu reden. Und dann sagte der Friseur zu seinem Kunden, ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Und da fragte der Mann ihn, warum? Und dann sagte der Friseur zu ihm, Sie brauchen doch nur auf die Straße zu gehen. Sie brauchen sich nur auf der Straße umzusehen. Wenn es Gott gibt, warum sind die Leute denn krank? Warum werden denn Kinder abgetrieben? Warum lässt Gott denn Schmerzen und Leid einfach alles so zu? Aber anstatt sich zu streiten, schwieg der Mann. Und gleich nachdem er den Laden verlassen hatte, sah er draußen auf der Straße, da sah er einen Mann mit langen Haaren. Der war außerdem relativ schmutzig und er sah sehr ungepflegt aus. Und als dieser Mann diesen schmutzigen, ungepflegten Mann sah, drehte er sofort um und rannte wieder hinein in den Friseurladen. Und er sagte zu dem Friseur, ich habe mich gerade entschieden zu glauben, dass es keine Friseure gibt. Da guckt der Friseur ihn an und antwortete relativ ärgerlich. Wieso? Das ist doch blöd. Das ist doch naiv. Ich bin doch ein Friseur und ich schneide doch die Haare. Und dann sagt der Mann darauf, naja, aber wenn es Friseure gibt, warum laufen da draußen Leute herum, die lange ungepflegte Haare und Bärte haben? Und da sagte der Friseur zu ihm, naja, das ist ja so doof. Na, weil sich einige Leute weigern, zu mir zu kommen. Und dann antwortet ihm der Mann, sehen Sie, genau das ist der Punkt. Gott existiert. Es gibt nur Leute, die sich entschieden haben, nicht zu ihm zu kommen. Und ich hoffe, dass keiner hier ist, der sich entschieden hat, nicht zu Gott zu kommen. Und ich glaube, dass das Verhalten des linken Räubers nicht die Ausnahme ist, sondern eher die Regel. Ich dachte eigentlich immer, dass wenn eine Person von einer schweren Krise getroffen wird, dass sie sich dann an Gott wenden würde. Aber das glaube ich mittlerweile nicht mehr uneingeschränkt. Ich glaube eher, dass wenn ein Mensch in eine Krise gerät, sein Herz tendenziell dazu neigt, in die gleiche Richtung weiterzulaufen, in der er bereits unterwegs war. Er macht genauso weiter. Er macht genauso weiter. Das sieht man manchmal auch, wenn Leute Lungenkrebs kriegen, wegen Rauchen. Und man denkt, die schreien zu Gott und so weiter, ja, dass er ihnen helfen möchte und so weiter. Und wisst ihr, was sie weiter tun? Die rauchen weiter. Die rauchen weiter. Seht mal, der Räuber links neben dem Herrn Jesus, der nutzte seine letzten Stunden, die er dort am Kreuz verbrachte, um eine Botschaft zu sagen. Die Botschaft lautete so etwa, ich sage mit meinen Worten, ich will mein Leben so führen, wie ich es will. Nicht einmal Gott darf mir da reinreden. Und selbst an der Schwelle des Todes wollen viele Menschen ihren Lebensstil nicht in Frage stellen und schon gar nicht ändern, was man bei dem Rauchen sehr deutlich sehen kann. Der Herr Jesus sagt aber dazu in Matthäus 7, weit ist die Pforte und breit ist der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. Und der Herr Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, ich könnte auch sagen, niemand kommt in den Himmel, als nur durch mich. Und für den Verbrecher auf der linken Seite, der neben dem Herrn Jesus hing, reichte die Tragik des Augenblicks nicht einmal aus, um seine Lippen von Rebellion und Ablehnung zurückzuhalten. Und jetzt, wegen seinem harten Herzen, wird er in die ewige Finsternis, in die ewige Verdammnis gehen. Und ich bin eigentlich ganz ehrlich, wenn ich sage, ich würde ihm gerne hinterherrufen, du bist also derjenige, der neben dem Erretter der Welt gestorben ist. Das war nicht nötig. Das möchte ich manchen Leuten hinterherrufen, die einfach gleichgültig weggehen, wenn sie das Evangelium gehört haben, egal von wem oder ob sie es gelesen haben oder was auch immer, die einfach ablehnen und sagen, will ich nicht, lass mich in Ruhe damit. Dieser Räuber ist ein Mann, der mit seinen Sünden und in seinen Sünden gestorben ist, obwohl der Erlöser direkt neben ihm hing. Heute haben wir den 6. November. Die Frage kann man sich ja auch mal stellen. Wird man dir vielleicht auch einmal sagen, du bist also derjenige, der alles von Jesus verstanden hat und der das Evangelium so klar gehört hat, nicht nur am 6. November, sondern auch am 5. November und auch am 4. November, der das Evangelium... Bist du derjenige, der alles von Jesus verstanden hat und trotzdem sich entschieden hat, sein Leben ohne ihn weiterzuführen? Und damit kommen wir zu dem zweiten Kreuz. Das war ja das Kreuz der Umkehr. Und hier an diesem Kreuz hing ja der Mann, der seinem alten Leben und seinen Sünden gestorben ist. Also als der Räuber, der rechts neben dem Herrn Jesus hing, sich vor Schmerzen krümmte, da schrie er seinem Kumpel auf der linken Seite hinüber, hast du denn keine Angst vor Gott? Wir bekommen, was wir verdienen, aber dieser Mann hier in der Mitte, der ist unschuldig. Der ist unschuldig. Und an dieser Stelle will ich eine kleine Pause machen, einen kleinen Einschub reinhängen. An dieser Stelle möchte ich euch drei Tatsachen nennen, die wir alle wissen müssen. Die erste Tatsache heißt, ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Also wenn es um Sünde geht, dann winken die meisten Menschen, mit denen man redet, einfach ab. Die wollen einfach nicht zugeben, dass sie Fehler machen und dass sie sündig sind. Und sie werden so ziemlich alles versuchen, um ihre Sünden, um ihre Übertretungen akzeptabel erscheinen zu lassen. Einer unserer liebsten Tricks ist es dabei, unsere Sünden mit den Sünden anderer zu vergleichen. Das tun wir sehr, sehr gerne. Das habe ich schon so oft gehört. Seht mal, weil dann glaubt man, dann scheint unsere Sünde nicht gar so schlimm zu sein, denn wir glauben, immer irgendjemanden zu kennen, den wir für schlimmer halten, als wir selber sind. Deswegen wissen Sie, dass Sie ein Sünder sind? Dann kommt so oft die Gegenfrage, ja, aber kennst du den, was der alles gemacht hat? Der ist ein Sünder. Damit will man weglenken von der Tatsache, dass wir schuldig sind. Seht mal, andere Leute sind nicht der Maßstab, an dem du dich messen kannst. Nur Gott selbst ist der Maßstab. Nur Jesus Christus selbst ist der Maßstab. Und wenn du deine Anständigkeit, wenn du die an dem Sohn Gottes misst, dann kann ich nur eins sagen, da siehst du ganz alt aus. Da hast du keine Chance. Da hast du keine Chance. Oder ein anderes beliebtes Mittel ist, wir dekorieren die Sünde einfach in unserem Leben. Wir tun so, als wäre das gar nicht so schlimm. als wäre das gar nicht so schlimm. Wir sagen dann gerne, ist doch gar nicht schlimm, was ich da gemacht habe. Das tun doch sowieso alle. Und übrigens hat der Gesetzgeber es sogar legalisiert. Also gar nicht so schlimm. Also im Grunde genommen, liebe Freunde, es ist egal, wie heftig wir versuchen, unsere dunklen Seiten zu vertuschen, wir sind alle schuldig. Und das Schlimme ist, wir wissen es auch. Manchmal schockiere ich die Leute, wenn ich ihnen sage, du bist genau wie ich zu jeder Schandtat nicht bereit, aber fähig. Du bist zu jeder Schandtat, zu jedem Verbrechen bist du fähig. Und wir wissen es auch. Ich erinnere mich immer gerne an unsere Zeit als junges Ehepaar, als wir da in Kanada, in Toronto gelebt haben. Ich war erst anderthalb Jahre alleine dort, habe alles vorbereitet für unsere Hochzeit und dann sind wir zusammen, meine Frau und ich, dann darüber. Aber in diesem Jahr, 1969 war das, als ich alleine nach Kanada ausgewandert bin, da gab es in dem Land ein Ereignis, was hier in Deutschland verboten ist, vom Grundgesetz her. Da in einer Millionenstadt, Montreal, also ich lebte in Toronto, und in Montreal streikte Polizei und Feuerwehr einen ganzen Tag lang. Oder 10 Stunden. Aber das reichte schon, weil in diesen 10 Stunden passierten in Montreal mehr Verbrechen als sonst im ganzen Jahr. Weil normale Bürger, so wie du und ich, die sind in die Geschäfte rein und haben geplündert, weil keine Polizei kam, keine Feuerwehr. Und die Profis, die sind mit LKWs in die Fabrikhöfe gefahren und haben richtig abgeräumt. Man nennt das heute noch, wenn man in die Geschichtsbücher guckt, der schwarze Dienstag. Ich war das Datum, im Oktober war das irgendwann. Der schwarze Dienstag war das. Ja? Und damals gab es auch Filmkameras, aber nicht so Handys und so, das gab es ja alles noch nicht. Ja? Da kannte man Super 8-Filme, so kleine Kameras, da musste man so kleine Spulen reinstecken. Und die Spulen, die liefen 3 Minuten, 3-Minuten-Filme. Und ich habe so einen Film gesehen, ja, von diesen Ereignissen. Und da auf diesem Film lief ein Mann, ein älterer Herr mit grauen Haaren, dunklen Jackett und so weiter, der lief über die Straße, man filmte den und hatte rechts und links Pelzmäntel. Und der hat die nicht gekauft. Der hat die geklaut, weil keine Polizei da war. Also, wenn ihr denkt, ich habe graue Haare, ich war das nicht. Damals war ich auch gerade Mitte 20. Also, das war ich nicht. Aber was ich damit sagen will, wenn ich diese Geschichte erzähle, dann sagen die Leute zu mir, ist ja furchtbar, wie unanständig. Würde ich nie machen. Da kann ich nur sagen, sei vorsichtig mit dem, was du da sagst. Würde ich nie machen. Du solltest eher dankbar sein. Du solltest Gott danken, dass Gott dich nie in eine Situation hat hineinlaufen lassen, in der das, was in dir steckt, rauskommt. Weil du bist nicht nur zum Mäntelklauen fähig, sondern zu allem möglichen Verbrechen. Weil wir verdorben sind, bis in die tiefsten Wurzeln unseres Herzens. Und es ist egal, wie stark wir versuchen, das zu vertuschen oder zu dekorieren oder zu leugnen. Wir sind schuldig, wir sind alle schuldig, weil wir alle unendlich oft die Gebote Gottes, das Gesetz Gottes übertreten haben. Und der Räuber auf der rechten Seite, der hat diese Realität begriffen und der hat nicht versucht, irgendetwas zu vertuschen oder schön zu reden, sondern er gab zu, dass er seine Strafe verdient hat. Er sagte nämlich, wir zwar mit Recht, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Also dieser Mann hat seine Taten nicht beschönigt, er hat sie nicht entschuldigt, und er hat sie auch nicht rationalisiert. Und es gab auch keine politischen Erklärungen, sondern er rief es geradewegs heraus, ich bin schuldig, ich liege total daneben, ich verdiene die Strafe. Leute, das ist hart. Der Micha hat es kapiert gestern Abend. Stimmt's, Micha? Wo stehst du? Wo sitzt du? Ah, immer noch an derselben Stelle. Du hast es kapiert. Ich bin schuldig. Ich brauche Vergebung. Seht mal, die Realität ist, liebe Freunde, bevor wir nicht zu der gleichen Schlussfolgerung kommen wie der Verbrecher rechts neben dem Herrn Jesus, können wir gar nicht errettet werden. Wir müssen als erstes einmal zugeben, dass wir schuldig sind, dass wir Sünder sind, dass wir Vergebung brauchen. Wir sind alle schuldig vor Gott und wir müssen es vor ihm, vor unserem Schöpfer bekennen. Das war die erste Tatsache. Ich bin schuldig. Die zweite Tatsache, die wir wissen müssen, ist, Jesus ist heilig. Der Räuber rechts gebrauchte nicht diese Worte, die ich jetzt hier genannt habe. Jesus ist heilig. Aber das war mindestens die Haltung seines Herzens. Weil er schrie zu seinem Kumpan hinüber auf die andere Seite, dieser Mann, der hat gar nichts Schlimmes gemacht, der Mann in der Mitte. Weil er erkannte, dass der Herr Jesus schuldlos und ohne Sünde war. Seht mal, wir wissen von Matthäus und von Markus, dass beide Verbrecher gelästert haben. Und ich sage mal, sie haben ihn verspottet, den Mann in der Mitte. Aber dann bemerkte der Verbrecher plötzlich, wie der Herr Jesus ihren Hass und ihren Ärger mit Liebe und Vergebung erwiderte. Der Verbrecher hörte, wie der Herr Jesus sagt, Vater, vergib ihn. Vater, vergib ihn. Und ich habe mal in irgendeinem schlauen Buch gelesen, ich selber kann ja kein Griechisch, aber ich habe sehr viele Bücher in meiner Bibliothek, die das können, und deswegen kann ich mal ab und zu mal nachgucken, was steht denn da eigentlich für eine Zeitform. Und dieses Wort, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist in einer Zeitform geschrieben, die lässt vermuten, dass das der Herr Jesus immer wieder vor sich hingemurmelt hat. Er hat immer wieder gesagt, Vater, vergib ihnen. Vater, vergib ihnen. Als er das Fluchen hörte, als er die Schriftgelehrten vor dem Kreuz sah, die sich gefreut haben, dass er jetzt endlich am Kreuz hängt. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Heute manchmal denke ich anders, wenn ich vor Veranstaltungen stehe wie hier und manchmal sind da ein paar mehr Leute im Saal und die dann alle weggehen. Manchmal möchte ich auch so beten. Aber nicht, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sondern ich möchte gerne beten, Vater, vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Sie wissen alles, aber sie tun nicht danach. Sie geben ihr Leben nicht dem Herrn. Sie bitten ihn nicht um Vergebung. Sie bekennen nicht ihre Schuld und ihre Sünden. Vater, vergib ihn. Als der Räuber Zeuge wurde von dieser Art von selbstloser Liebe, die ihm von dem Herrn Jesus entgegenkam, da konnte er gar nichts anderes als zuzugeben, dass dieser Mann etwas anderes hatte und er bereute. Er tat Buße. Gestern habe ich schon mal erklärt, was Buße ist und was Buße vor allen Dingen nicht ist. Buße hat nichts mit Büßen zu tun. Das habe ich als Kind immer gedacht. Ich müsste büßen für die bösen Dinge, die ich getan habe in meinem Leben. Aber Buße in der Bibel hat etwas ganz anderes als Bedeutung. Und dieser Mann tat Buße, das heißt, bei ihm setzte ein Umdenken ein. Buße tun heißt nämlich das Denken in eine andere Richtung lenken. Dieser Mann änderte seine Meinung über Jesus und über sich selbst. Ich bin schuldig. Du bist heilig. Ich bin ein Sünder. Du bist der Sohn Gottes. Und er erkannte dann plötzlich so klar und deutlich, dass er ein Sünder war und dass der Herr Jesus ohne Sünde war. Und der hörte ja, der hörte all die vielen Witze und die Beleidigungen, die man dem Mann am mittleren Kreuz entgegengeschleudert hat. Und er sieht, wie dieser Mann ruhig bleibt. Er sieht das frische Blut auf den Wangen des Herrn Jesus. Er sieht die Dornenkrone auf seinem Haupt, die tief in seine Kopfhaut und in die Augenbrauen eingedrungen sind. Und dann hört er dieses leise Flüstern an diesem Kreuz in der Mitte: Vater, vergib ihnen. Die wissen nicht, was sie tun. Und langsam verdrängt die Neugier dieses Verbrechers den Schmerz in seinem Körper. Und vielleicht vergisst er sogar für einen Augenblick die Nägel, die an den Knochen seiner Handgelenke scheuern. Und vielleicht vergisst er für einen Augenblick die Wadenkrämpfe, die ihn aufschreien lassen. Und plötzlich spürt er vielleicht eine Wärme in seinem Herzen. Und seine Gedanken kreisen sich nur noch um den leidenden Mann, der neben ihm am mittleren Kreuz hängt. Und dann fällt ihm auf, dass bei dem keine Wut, kein Zorn in seinen Augen war, sondern in seinen Augen waren nur Tränen, weil der geweint hat über die, die da vor ihm standen und ihn geflucht haben. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Das war die zweite Tatsache. Erste Tatsache, ich bin schuldig. Und die zweite Tatsache, Jesus ist heilig. Er ist der Sohn Gottes. Und dann kommt die dritte Tatsache. Dir vertraue ich mein Leben an. Also der Räuber am rechten Kreuz, der fragt den Herrn Jesus: Herr, willst du dich an mich erinnern, wenn du in dein Reich kommst? Während beide nur Stunden vor ihrem Tod waren, wurde dem Räuber auf der rechten Seite klar, dass der Tod nicht das Ende war, sondern dass es nach dem Tod weitergeht. Sonst hätte er diese Frage nie gestellt. Er verstand plötzlich, dass es etwas jenseits des Lebens gab. Und er glaubte, dass der Herr Jesus, der dort am Kreuz neben ihm hing, dass der Herr Jesus der König eines Königreichs jenseits des Todes war. Nun, das Ironische an dieser Erkenntnis war, dass der Herr Jesus, obwohl ein Schild über seinen Kopf hing, auf dem stand, was er behauptet haben soll. Obwohl dieses Schild über seinen Kopf hing, er sah gar nicht aus wie ein König, als er dort am Kreuz hing. Sein Gesicht war blutüberströmt. Sein Gesicht war geschwollen von den Schlägen. Und sein Bart war ihm ausgerissen worden. Und sein übrig gebliebenes Haar war mit Blut und mit Schweiß und mit Tränen verfilzt. Der sah nicht aus wie ein König. Und auch wenn Menschen mit Bildern und Filmen versuchen, um uns einen Eindruck dieses Grauen, dieses Ereignisses zu geben, so ist die Wahrheit aber, dass wir uns überhaupt nicht vorstellen können, wie schrecklich man den Herrn Jesus dort bei der Kreuzigung zugerichtet hat. Der Prophet Jesaja, dem hat Gott das gezeigt. Der durfte das sehen. Der durfte ihn sehen und er hat es beschrieben. 700 Jahre vorher. Da lesen wir im Propheten Jesaja Kapitel 52, Vers 14, wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Und etwas weiter sagt er hatte kein Ansehen, das wir seiner begehrt hätten. Er war wie einer, vor dem man sein Angesicht verbirgt. Das hat Jesaja niedergeschrieben 700 Jahre bevor das auf Golgatha losging. Und ich sage euch eins, liebe Freunde, mit allerhöchstem Respekt vor meinem Heiland. Wenn mein Heiland so hier vor uns stehen würde, ihr würdet euch alle umdrehen, euch würde schlecht werden. Und ihr würdet sofort verstehen, was Jesaja gemeint hat, wenn er sagt, er war wie einer, vor dem man sein Angesicht verbirgt. Ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut. Das war unser Heiland. Das war mein Heiland. Und als der Räuber rechts neben dem Herrn Jesus in die Augen des Herrn Jesus sah, da sagte er, Herr, ich vertraue dir mein Leben an. Vergiss mich nicht. Ich vertraue dir mein Leben an. Und dort am Kreuz, ganz abseits von Rom und ganz abseits von Religion, empfing der Verbrecher, der neben dem Herrn Jesus hing, er empfing von Gott Gnade und Barmherzigkeit. Und durch Gnade, das heißt völlig unverdient, kam er zum rettenden Glauben und wurde selig. Nun, die Möglichkeit zur Rettung, liebe Freunde, die ist verfügbar. Ich betone, sie ist verfügbar, aber sie kommt nicht automatisch, indem ich irgendein Ritual vollführe oder irgendwo Mitglied werde. Deswegen sagte ich gestern schon, nein, ich mache keine Werbung für irgendeine Gemeinde. Du kannst Mitglied werden, wo du willst. Das wird dich nicht in den Himmel bringen. Die Vergebung, die Rettung kommt nicht automatisch. Es gibt Vergebung, aber diese Vergebung muss persönlich empfangen werden. Der Herr Jesus, wir lesen im Johannesevangelium, so viele ihn, den Herrn Jesus aufnahmen. Also das ist ein bewusster, willentlicher Akt, den Herrn Jesus aufnehmen. Herr, komm in mein Leben. Nimm du mein Leben in deine Hand. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die ihm vertrauen, die ihm ihr Leben anvertrauen. Und auch wenn die Bekehrung dieses Verbrechers unmittelbar vor seinem Tod geschah, diese Bekehrung war echt. Weil er demütigte sich vor dem Herrn und dadurch empfing er die Vergebung Gottes. Das ist zumindest die einzige Sterbebettbekehrung, die ich in der Bibel kenne. Ich kenne andere. Zum Beispiel die Bekehrung meiner Enkeltochter. Fenja heißt sie. Sie bekehrte sich auf ihrem Sterbebett. Sie starb mit 28 Jahren an Darmkrebs. Und wir durften ihr das Evangelium auf dem Sterbebett noch einmal erklären. Und sie hat auf dem Sterbebett ihr Herz geöffnet und den Heiland in ihr Leben aufgenommen. Und ich freue mich darauf, dass ich sie wiedersehe im Himmel. Dass sie mir vorangegangen ist, weil sie an den Heiland geglaubt hat. Und deswegen will ich dir sagen, lieber Freund, sei kein Narr. Sei kein Narr und denke, du kannst bis zum letzten Moment deines Lebens warten, bevor du dich zu dem Herrn bekehrst, wo du doch gar nicht weißt, wann dein letzter Moment sein wird. Du weißt es doch gar nicht. Und damit kommen wir zu dem letzten der drei Kreuze, die wir betrachten wollen, und zwar das Kreuz der Erlösung. Hier ist der Mann gestorben, der für die Sünden gestorben ist. Dort am mittleren Kreuz hing der Herr Jesus. Er war vollkommener Mensch. Und weil er vollkommener Mensch war, konnte er nach unten greifen und er konnte die Hand des reuigen Verbrechers ergreifen und er war gleichzeitig vollkommener Gott. Und deswegen konnte er die Hand des bekehrten Räubers hochziehen und in die Hand Gottes legen und mit Gott vereinen. Durch seinen Tod und durch sein vergossenes Blut machte es der Herr Jesus möglich, dass sündige Menschen mit dem heiligen Gott versöhnt werden können. Paulus hat das erklärt an die Gläubigen, die bekehrten Menschen aus der Stadt Kolossä. Dort lesen wir in dem Brief des Apostel Paulus an die Kolosser im Kapitel 1, das gilt auch für euch. Ihr wart weit von Gott entfernt, ihr wart seine Feinde und eure Gesinnung zeigte sich in euren bösen Tun. Doch nun hat er euch durch den Tod seines irdischen Leibes versöhnt, um euch heilig, rein und makellos vor sich treten zu lassen. Der Herr Jesus hat uns versöhnt. Er hat uns mit Gott versöhnt. Versöhnung hat etwas zu tun mit Sühnung. Und Sühnung hat etwas zu tun mit Bezahlen, weil der Herr Jesus bezahlt hat für unsere Sünden, den Preis für unsere Sünden. Versöhnung kennen auch Naturvölker. Wenn die was getan haben und ihr Zauberfürst oder Zauberherr da in ihrem Stamm, der gibt ihnen dann ein Opfer auf, dann bringen die irgendwelche Opfer ihren Göttern, um die Götter zu versöhnen, damit die ihnen gnädig gestimmt sind. In Mexiko haben wir das erlebt, wenn wir in die Bergdörfer gefahren sind, in den kleinen Orten, wenn wir da so eine Kapelle oder eine Kirche gesehen haben, so eine alte Kirche, da sah man manchmal, wie Frauen oder alte Männer reingingen und einen Teller mit Essen dann vor ein Götzenbild gelegt haben, um da diese Götter oder Göttinnen oder wie sie auch heißen, Maria oder was auch immer, versöhnlich zu stimmen. Sie suchten Versöhnung. Sie wollten wieder etwas gut machen, gnädig stimmen. Der Herr Jesus hat uns mit dem heiligen Gott versöhnt. Und Versöhnung heißt so viel wie ausgleichen. Das Konto wird ausgeglichen. Seht mal, als der Herr Jesus am Kreuz hing, da rief er ein griechisches Wort. Nicht, dass ihr denkt, ich habe schon gesagt, ich kann kein Griechisch. Aber dieses griechische Wort habt ihr alle schon mal gehört. Das heißt Tetelestai. Habt ihr schon mal gehört? Wisst ihr, was das heißt übersetzt?
Es ist vollbracht.
Danke, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Als Herr Jesus, bevor er seinen Geist übergab in die Hände des Vaters, sagte er, es ist vollbracht. Er rief Tetelestai. Nun, dieses Wort Tetelestai hat eine Fülle von Bedeutungen. Aber dieses Wort kommt auch aus dem Bankwesen. Genau. Wenn du einen Kredit aufgenommen hast bei einer Bank damals, in der damaligen Zeit, oder hast von irgendjemandem Geld geliehen und die haben einen Schuldbrief geschrieben und so weiter und du hast das Geld zurückgebracht, dann wurde der Schuldschein genommen und da wurde quer drunter geschrieben, Tetelestai, alles bezahlt, alles bezahlt. Die ausstehende Schuld ist beglichen durch das, was der Herr Jesus am Kreuz getan hat. Das ist es, was der Herr Jesus für uns tut, wenn wir ihn durch Gnade, weil wir es nicht verdient haben, mittels des Glaubens in unser Leben aufnehmen. Dann begleicht er unsere Schuld bei Gott. Nun, als der Verbrecher rechts neben dem Herrn Jesus im Glauben betete, da antwortete der Herr Jesus mit einem dreifachen Versprechen. Er sagte zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich möchte gerne, und damit will ich auch zum Schluss kommen, ich möchte gerne an diesem Versprechen, an dieser Verheißung, heute wirst du mit mir im Paradies sein, will ich drei Dinge euch nennen, die ich dick unterstreichen möchte. Das erste Wort, was ich unterstreichen möchte, ist das Wort heute. Das heißt, der beste Zeitpunkt. Das ist der beste Zeitpunkt. Der Herr Jesus sagt nicht morgen zu dem Verbrecher, er sagt auch nicht in 3 Tagen, er sagt auch nicht in 40 Tagen, sondern er sagt auch nicht, nachdem du getauft bist oder nachdem du erst mal ein paar Jahre in der Sonntagsschule gewesen bist, sondern er sagt dem geretteten Räuber heute. Das ist das große Versprechen für alle, die glauben, dass wir im gleichen Moment, wenn wir sterben, bei dem Herrn Jesus sein werden. Paulus schreibt an einer Stelle, vom Körper abwesend zu sein, das heißt so viel wie beim Herrn anwesend zu sein. Oder freue ich mich drauf? Ich war auch schon mal knapp dabei, als ich umgefallen bin an einem Podium. Da dachte ich auch, jetzt ist gleich zu Ende. Oder als ich einen Schlaganfall hatte. Und ich wusste sofort, wenn ich jetzt abscheide, bin ich im gleichen Augenblick bei meinem Heiland. Und ich sehe meinen Vater wieder. Der hat sich als letzter in unserer Familie bekehrt. Mit 64 oder 65. Ich werde meine Mutter wiedersehen, die auch schon jetzt mittlerweile 30 Jahre beim Heiland ist. Und ich hoffe, ich werde meinen Bruder wiedersehen, der sich am selben Tag bekehrt hat wie ich, aber dann durch schlechte Gesellschaft vom Glaubensweg abgekommen ist und den Gott einfach abgerufen hat. So wie ein guter Vater manchmal sein Kind von der Straße, wenn der draußen nur die Scheiben einwirft von den Nachbarn und ruft dann, Willi, komm nach Hause. So kann Gott auch handeln mit seinen Kindern, wenn sie ihm Unehre machen. Dass er ruft, komm nach Hause. Und ich hoffe, dass mein Bruder, der mit 39 Jahren dann von Gott gerufen wurde, komm nach Hause, Wolf. Es ist genug, die Unehre, die du meinem Namen gemacht hast. Ich hoffe, dass seine Bekehrung echt war, weil ich weiß, dass wer gerettet ist, den wird der Herr Jesus auch zum Ziel bringen. Ich hoffe, dass ich ihn wiedersehe. Und meinen Söhnen habe ich gesagt, bei meinem Bruder Wolf kann ich nur hoffen, dass ich ihn wiedersehe, dass das eine echte Bekehrung war. Ihr habt euch alle bekehrt. Das will ich euch den Bekehrten hier im Saal sagen. Ihr habt euch alle bekehrt. Aber wenn ihr mal sterbt durch einen Unfall oder was auch immer, möchte ich nicht nur hoffen, dass wir uns wiedersehen, sondern ich möchte wissen, dass wir uns wiedersehen. Diese Gewissheit im Herzen will ich haben. Also der Herr sagte hier zu ihm, heute, das ist das große Versprechen für alle, die glauben, dass wir im gleichen Moment, in dem wir sterben, bei dem Herrn sein werden. Und das zweite Wort, was ich unterstreichen möchte, ist mit mir. Das heißt, das ist die beste Gesellschaft. Home sweet home kennen wir alle, ja? Zu Hause ist zu Hause. Und dieser Spruch, der hat seinen Schwerpunkt nicht in der Örtlichkeit, was da ist, sondern eher in dem, wer da ist. Wenn ich unterwegs war, und ich war in meinem Beruf als Ingenieur viel unterwegs in der Welt, eigentlich überall in der Welt, immer 3 Tage, 5 Tage, 7 Tage. Und wenn ich dann endlich nach Hause kam, nach langen Verhandlungen und so weiter, dann bin ich nicht nach Hause gekommen und als erstes ins Wohnzimmer gegangen und habe den Fernseher umarmt oder die Gardinen umarmt oder was auch immer, sondern ich komme nach Hause und umarme und küsse meine Frau und meine Kinder. Warum? Weil zu Hause dort ist, wo sie sind. Da ist zu Hause. Und dasselbe gilt für den Himmel. Was den Himmel ausmacht, sind nicht die Straßen aus Gold und die Tore aus Perlen. So schön das sein wird. Und ich freue mich darauf, wenn ich die sehe. Und ich werde mich wahrscheinlich vorsichtig auf die Straßen von Gold bewegen, damit ich keine Kratzer da drauf mache. Aber das ist das Unwesentlichste, Leute. Das Entscheidende ist, wer da ist. Die Gegenwart Gottes. Und er sagte zu dem geretteten Verbrecher, genau wie er auch zu uns sagt, wenn wir uns retten lassen, wo ich bin, da wirst auch du sein. Da ist unser Zuhause. Und das Dritte, was ich unterstreichen will in dieser Verheißung, die der Herr Jesus diesem Verbrecher mitgegeben hat, war im Paradies. Und das ist der beste Ort. Also wir haben hier den besten Zeitpunkt, wir haben die beste Person und wir haben den besten Ort. Der Herr Jesus sagte dem geretteten Räuber, dass sie an diesem Tag zusammen im Paradies sein werden. Und Paradies erinnert uns natürlich auch an den Garten Eden, wo Gott in vollkommener Gemeinschaft mit Adam gewandelt ist, gelebt hat. Da gab es keine Sünde, die ihre Beziehung störte. Durch die Erlösung stellt uns der Herr Jesus wieder in eine vollkommene Beziehung zu dem großen Gott, unserem Vater im Himmel. Ich fasse das jetzt alles nochmal ganz kurz zusammen. Der Räuber auf der linken Seite des Herrn Jesus starb in seiner Sünde, als er den abgelehnt hat, der für unsere Sünden gestorben ist. Und der zweite Mann, der hing am Kreuz rechts neben dem Herrn Jesus und der starb seinem alten Leben. Sein altes Leben war vorbei. Der starb seinem alten Leben und er starb seinen Sünden, als er den Sohn Gottes im Glauben in sein Herz aufnahm. Er wollte nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. Und er ist mit dem Herrn Jesus seiner Sünde gestorben. Bei beiden war es ein Akt der Entscheidung. Ja, auch der linke Verbrecher hat sich entschieden, abzulehnen, den, der in der Mitte war. Bei beiden war es ein Akt der Entscheidung. Und jeder von uns heute hier im Saal steht vor der gleichen Entscheidung, mit der diese beiden Männer vor langer Zeit einmal konfrontiert wurden. Wir werden uns entweder von dem Herrn Jesus abwenden oder wir werden uns zu dem Herrn Jesus hinwenden. Es ist deine Entscheidung. Gott respektiert deine Entscheidung. So wie es der Apostelgeschichte sagt, Kapitel 4, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Nun, das Leben hat immer viele Möglichkeiten. Aber die Ewigkeit hat nur zwei. Die Ewigkeit hat nur zwei Möglichkeiten, Himmel oder Hölle. Wie wirst du dich entscheiden? Und ich bitte dich im Namen des Herrn Jesus, entscheide dich richtig. Komme zum Kreuz des Herrn Jesus, weil er dort am Kreuz auch für deine Sünden bezahlt hat. Und er vergibt dir alles, aber er schmeißt seine Vergebung nicht billig einfach in die Welt, weil es zu viele gibt, die einfach auf seiner Gnade mit Füßen rumtrampeln. Aber er bietet sie jedem Menschen an, die Gnade Gottes, Vergebung der Sünden und ewiges Leben. Und er schenkt sie jedem, der zu ihm kommt und ihn darum bittet. Und ich bitte dich, geh nicht nach Hause, ohne diese Entscheidung in deinem Herzen getroffen zu haben. Und wenn du es noch nicht getan hast, tu es heute. Weil Gott hat dir nur das Verfügungsrecht über das Heute gegeben. Das Morgen gehört dir nicht. Sondern bringe dein Leben mit Gott in Ordnung, so wie ich das gestern vorgelesen habe, da am Bahnhof. Mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Und wir wollen auch jetzt bei den letzten Veranstaltungen noch einmal gemeinsam dieses Lied singen. Ich komme